Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 6. Januar 2021, gleicht dem 17. Dei 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Hinterlassenschaft Shahid Rostem Soleimanis. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, monatliche Produktion von 8 bis 9 Kilo 20%igen Urans. Neue US-Sanktionen gegen iranische Stahlindustrie. Sarif gratuliert Katar zu Erfolg gegenüber saudi-arabischer Achse. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, monatliche Produktion von 8 bis 9 Kilo 20%igen Urans. Die iranische Atomenergieorganisation hat bekannt gegeben, dass der Produktionsprozess für die Urananreicherung auf 20% in den letzten 24 Stunden gestartet wurde und pro Stunde zwischen 17 und 20 Gramm eingereichertes Uran produziert werde. Ali Akbar Salehi, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, erklärte am Dienstag in Teheran, am Rande der Gedenkfeier zum 40. Tag nach dem Attentat auf den bekannten iranischen Nuklearwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh, der Anreicherungsprozess auf 20% wurde nach Abschluss der erfolgreichen Formalitäten mit der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA eingeleitet und die Produktion ist jetzt stabil. Salehi sagte weiter, dass für die nächsten 5 Jahre für Teherans Forschungsreaktor Brennstoff bereitgestellt wurde und die Anreicherung auf 20% werde gespeichert und akkumuliert. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation fügte hinzu, dass die Installation von 1000 IR-2M-Zentrifugen sich in der Endphase befinde und innerhalb der nächsten 2 bis 3 Monate abgeschlossen werde, wenn laut Gesetz 1000 Geräte installiert sein müssten. Er fügte hinzu, dass im Laufe eines Jahres auch 1000 IR-6-Zentrifugen fertiggestellt sein werden und der iranische Präsident habe die Finanzierung dieses Projektes eingeordnet. Nach dem Beschluss des islamisch-iranischen Parlaments ist die iranische Atomenergieorganisation verpflichtet, auf 20% eingereichertes Uran für friedliche Zwecke zu produzieren und jährlich mindestens 120 Kilogramm davon im Land zu lagern. Die iranische Atomenergieorganisation muss auch den Bedarf des Landes an Uran, das auf über 20% eingereichert ist, für eine friedliche Verwendung unverzüglich und vollständig decken. Das US-Finanzministerium hat die Verhängung neuer Sanktionen gegen eine Einzelperson und mehrere mit Iran verbundene Unternehmen im Bereich der Stahlindustrie bekannt gegeben. Das US-Finanzministerium hat am Dienstag die Namen einer Person sowie von 16 Unternehmen mit Sitz in Iran, Deutschland und Großbritannien auf seine Sanktionsliste gesetzt. Wie das US-Finanzministerium in einer Erklärung mitteilte, wurde ein chinesisches Unternehmen, das Graphitelektroden liefert, die ein Schlüsselprodukt in der Stahlproduktion sind, und 12 iranische Unternehmen, die Stahl und andere Metallprodukte herstellen, zusammen mit 3 ausländischen Verkaufsvertretungen sowie ein großes Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, sanktioniert. In dieser Liste fallen insbesondere die Namen Bonab Sanat Steel Complex, Gilan Steel Complex, Caspian Steel Complex, Pasargad Industrial Steel Complex, Sirjan Iranian Steel Company, Alborz West Steel Complex, Esfarian Industrial Complex und Zarand Iranian Steel Company ins Auge. Schon am 28. Juni 2020 hatte das US-Finanzministerium 8 Unternehmen mit Sitz in Iran, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Hongkong und in Deutschland, die im iranischen Metallsektor tätig waren, zu seiner Sanktionsliste hinzugefügt. Mit dem einseitigen Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran am 8. Mai 2018 war die US-Regierung der Ansicht, dass sie Iran durch eine Politik des maximalen Drucks zwingen könne, an den Verhandlungstisch zu kommen und eine neue Vereinbarung zu von den USA gewünschten Bedingungen zu akzeptieren. Seit etwa 2,5 Jahren haben die USA jedoch keines ihrer Ziele gegen Iran erreicht. Zarif gratuliert Katar zu Erfolg gegenüber saudi-arabischer Achse. Der iranische Außenminister gratulierte Katar am Dienstagabend zu seinem mutigen und erfolgreichen Widerstand gegen den Druck und die Erpressung durch die saudi-arabische Achse. Nach Abschluss des Gipfels der Mitgliedsländer des Kooperationsrates des Persischen Golfes, an dem Katar wieder teilnahm und offiziell das Ende der Blockade Katars bekannt gegeben wurde, schrieb Mohammad Javad Zarif am Dienstagabend in einem Tweet: Iran ist kein Feind und keine Bedrohung. Es reicht anderen, die Schuld zu geben, besonders wenn ihr rücksichtsloser Unterstützer geht. Es ist Zeit für die Länder am südlichen Ufer des Persischen Golfes, das Angebot Irans anzunehmen und gemeinsam eine sichere Zone einzurichten, sagte Zarif. Der saudi-arabische Außenminister hatte gestern bekannt gegeben, dass sein Land und seine 3 Verbündeten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten, eine Einigung über die Wiederherstellung der vollständigen diplomatischen Beziehungen zu Katar erzielt hätten. Die Äußerungen von Faisal bin Farhan al-Saud kamen, nachdem Mitglieder des Kooperationsrates des Persischen Golfes bei einem Treffen in Riad ein Abkommen unter der Bezeichnung Stabilitäts- und Solidaritätsabkommen unterzeichnet hatten. Am Montag kündigte Saudi-Arabien eine Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Land-, Luft- und Seegrenzen durch die 4 arabischen Länder, die Katar blockiert hatten, an. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben Anfang Juni 2017 die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, da Doha der von Riad geführten arabischen Strömung nicht zustimmte. Zusätzlich zu Sanktionen belegten sie Katar mit einer allseitigen Blockade. Die 4 Länder legten Katar eine Liste mit 13 Forderungen vor, wonach die Normalisierung der Beziehungen zu Doha von der Erfüllung all dieser Forderungen abhänge. Zu den wichtigsten Bedingungen, die Saudi-Arabien und seine Verbündeten für Katar festlegten, gehörte die Reduzierung der diplomatischen Beziehungen zu Iran und zu Hisbollah im Libanon sowie die vollständige Schließung von Al Jazeera und der Abbau der türkischen Militärbasis in Katar. Doha akzeptierte diese Bedingungen nicht. Iran: Unsere Armee wird auf die kleinsten Fehler der Feinde antworten. Der Generalstabschef der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran sagte, wenn die Feinde auch nur den geringsten Fehler machen, werden die iranischen Streitkräfte mit Sicherheit energisch antworten. Generalmajor Mohammad Borgheri besuchte am Dienstag die Einheiten und Drohnensysteme während des großen 2-tägigen Drohnenmanövers der Armee der Islamischen Republik Iran und wies auf die Abschreckungsmacht und die Fortschritte der Armee und der Streitkräfte auf dem Gebiet der Drohnen und der Verteidigung hin. Er sagte, dass neue und äußerst wertvolle Errungenschaften der Forschungsaktivitäten der Streitkräfte der verschiedenen Abteilungen der iranischen Armee vorgestellt wurden. Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte betonte, dass die Armee der Islamischen Republik Iran im Bereich der Drohnen auf dem Weg zu einer wertvollen Reife sei und fügte hinzu, dies zeigt die volle Bereitschaft der Armee, sich jeder Bedrohung der Sicherheit und der Verteidigung des Landes zu stellen. In Bezug auf die Situation in der westasiatischen Region sagte General Borgheri, leider hat die terroristische US-Armee in den letzten Tagen Operationen in der Region durchgeführt und Flüge von Langstreckenflugzeugen oder andere Aktionen gezeigt, um ihre Macht zu demonstrieren und Angst zu erzeugen. Er betonte, die Islamische Republik Iran beabsichtigt zwar nicht, in ein Nachbarland einzudringen oder es anzugreifen, ist aber auch auf jede Bedrohung vollständig vorbereitet. Die Finger der heldenhaften Streitkräfte sind am Abzug. Die erste große Drohnenkampfübung der Armee der Islamischen Republik Iran begann am Dienstag im allgemeinen Gebiet von Semnan unter Beteiligung von hunderten Drohnen aus den verschiedenen Abteilungen der Armee. Ermordung von General Soleimani, Iran, fahndet über Interpol nach Trump. Im Zusammenhang mit der Ermordung des Kommandeurs der Kurzbrigade der iranischen Revolutionsgarden, General Qasem Soleimani, vor einem Jahr in der Nähe des Flughafens von Bagdad, hat Iran bei Interpol die internationale Fahndung nach US-Präsident Donald Trump und 47 weiteren Personen beantragt. Justizsprecher Gholam Hossein Esmaili gab am Dienstag bekannt, dass Teheran Interpol gebeten habe, eine rote Ausschreibung für 48 Personen, unter anderem Donald Trump, US-Kommandeure und Pentagon-Vertreter sowie amerikanische Truppen in der Region zu veröffentlichen, die an der Ermordung von General Soleimani beteiligt seien. In der Frage gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Irak, sagte Esmaili im iranischen Staatsfernsehen. Der iranische Justizsprecher fügte hinzu, Teheran habe in seiner Bitte deutlich gemacht, welche Rolle jeder Einzelne bei dem brutalen Attentat gespielt habe und betonte, dass Iran den Fall ernsthaft verfolgen werde, um die Täter vor Gericht zu stellen. Der Vorsitzende der iranischen Justiz, Ebrahim Raisi, hatte am Montag gesagt, dass Trump letztendlich für die Anordnung der Ermordung von General Soleimani bezahlen müsste, ob er die US-Regierung leitet oder nicht. General Qasem Soleimani und der Vizekommandeur der irakischen Volksmobilmachungseinheiten Al-Hashdar Sha'bi, Abu Mahdi Al-Mohandes sowie 8 ihrer Begleiter fanden am 3. Januar 2020 bei einem Luftangriff der terroristischen US-Militärkräfte in der Nähe des Flughafens von Bagdad, der auf direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump erfolgte, den Märtyrertod. General Qasem Soleimani wurde von den freiheitsliebenden Menschen in der Welt als Schlüsselfigur bei der Niederlage der IS-Terrormiliz im Nahen Osten angesehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 7 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Esfahan minus 2 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandar Abbas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während in den USA ein wahrer Wahlkrimi zu Ende geht, kommen überall ständig unangenehme Tatsachen über das korrupte System ans Licht. Neuestes Beispiel ist ein Interview mit dem Unternehmer Patrick Byrne, der nach eigener Aussage am 18. Dezember 2020 Teilnehmer eines hoch umstrittenen Termins bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus war. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, sagt im Gespräch mit Seyed Hedayatullah Shorukni, dass er noch nie eine so eindrückliche Schilderung der Machenschaften des Deep State gehört habe wie die des US-Unternehmers Byrne. Heute hören Sie den ersten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist jederzeit auf unserer Website pastoday.com/de abrufbar.
Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Sharokni.
Ja, vielen Dank, Herr Hossel. Das Drama um den Ausgang der US-Wahl geht weiter. Inzwischen sind einige Neuigkeiten in die Medien, in die Öffentlichkeit durchsickert, die von Bedeutung sind. Ich möchte so an dieser Stelle anfangen mit einem wichtigen Treffen im Weißen Haus im Dezember 2020. Am 18. Dezember soll es im Weißen Haus ein wichtiges Treffen gegeben haben, an dem auch unter anderem der Milliardär Patrick Byrne teilgenommen haben soll. Dabei soll es auch um Wahlfälschungen gegangen sein. Zunächst möchte ich Sie darum bitten, uns zu erläutern, warum dieser Milliardär Bern an diesem Treffen teilgenommen hat. Wozu ist er überhaupt eingeladen worden?
Ja, lieber Herr Scharogny, das ist eine spannende und typisch amerikanische und vielleicht auch typisch Donald Trump-Geschichte. Denn die drei, die da waren, das waren immerhin der frühere nationale Sicherheitsberater unter Trump, der ehemalige General Michael Flynn, dann auch die ehemalige Bundesanwältin Sidney Powell, die aufgefallen ist, weil sie in einer Pressekonferenz zusammen mit Trumps persönlichem Anwalt, dem ehemaligen New Yorker Oberbürgermeister Rudy Giuliani, darauf hingewiesen hat, dass eben die Software, die von den Wahlcomputern der Firma Dominion in, ich weiß nicht, 27 US-Bundesstaaten eingesetzt worden ist, eine Wahlfälschungssoftware sei. Ein sehr ernsthafter Vorwurf, der dem natürlich auch nicht nachgegangen wird, korrekt? Wie allen anderen Vorwürfen ja auch nicht. Diese beiden waren da und seit 2 Monaten nach eigener Aussage in Washington ist eben dieser Patrick Byrne, der ist ein glühender ein Verfechter einer wahrhaftigen Politik. Er hat zum Beispiel in seiner Karriere mal einen Geschäftsmann, das kann man auf Wikipedia nachlesen, rechtlich, wie soll man sagen, angegriffen oder zunächst allerdings in den Medien. Und in den Medien hat er gesagt, der hat ja mit Al-Qaida zu tun und der ist ein Finanzier von diesen Typen und der ist voll verwickelt in 9/11 und in Al-Qaida-Geschäfte der US-Regierung. Sie erinnern sich und wir alle wissen, dass sich ja diesen Begriff Terrormanagement in die politische Debatte eingeführt habe. Sie ist ja eigentlich in der psychologischen Debatte, nämlich als ein Umgang mit Angst eingegangen. Aber ich habe das in meinem Unterricht für Bundeswehr und allerdings auch ohne mein Wissen eingeladene Geheimdienstangehörige zum Thema Afghanistan eben diesen Begriff Terrormanagement eingeführt, weil er erklärt, dass wir ja im Westen nicht etwa Terror bekämpfen, sondern wir organisieren ihn, wir schulen ihn, wir rüsten ihn aus, wir finanzieren ihn, wir liefern Nachschub und so weiter und so weiter. Und wir bestrafen auch Terroristen, die nicht genau das machen, was wir wollen. Auch mit Drohnen. Das ist so unser Management, ja, unser westliches Management des Terrors, ausgehend von Washington. So, und diese ganzen Dinge hat dieser Patrick Byrne angegriffen und musste dann 1,1 Millionen Dollar Schadenersatz leisten, aber insgesamt wird ihn das Ganze etwa das 2- bis 3-fache gekostet haben, was gar nicht viel ist. Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Das hat er dann seitdem nicht wieder probiert. Und herausgekommen ist diese ganze Geschichte, dass er dabei war und wie das war, nur durch ein Interview mit einem anderen Mann, Dr. David Janda, ein bekannter orthopädischer Chirurg in Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan. Da sitzt er seit 40 Jahren und hat also amerikanische Preise zuhauf bekommen für hervorragende Arbeit an der Gesundheit und vor allen Dingen bei der Unfall- und Gesundheitsschadenverhütung. Das ist also offenbar eine gewaltige Leistung von ihm. Da kann er enorme Dinge vorweisen. Und beide Herren haben ein Interview geführt am 22. Dezember. Das gibt es nicht auf YouTube, die würden das löschen, sondern auf Rumble. Und ich werde den Link dann gerne beisteuern dazu. Und das ist deshalb interessant, weil beide Herren eine Ahnung davon haben, was der Deep State ist in den USA. Dieses Wort kommt ja immer wieder in unseren Gesprächen vor. Und ich habe tatsächlich mich gern für dieses Interview eingesetzt, weil ich noch niemals von einem amerikanischen Staatsbürger, der namhaft ist, kein Spinner, nicht irgendwas hergelaufen ist. Patrick Byrne ist Absolvent der Stanford-Universität und hat dort auch unterrichtet als Dozent. David Janda ist ja sowieso eine bekannte nationale Größe im Gesundheitssektor. Beide kennen sich mit dem Deep State aus und sprechen darüber offen. Das sind anständige, ehrliche Amerikaner. Die gibt es massenhaft. Und es ist wichtig, meine ich, dass sie zu Worte kommen und man ihnen zuhört, wie korrupt und wie verrückt die amerikanische Gesellschaft ist. Wie jetzt konkret die Verbindung Michael Flynn und Sidney Powell war zu dem Patrick Byrne, der dann darüber erzählt hat, allerdings sehr anständig, er hat nicht ein Zitat von Donald Trump gebracht. Er hat nur erzählt, was er gesehen hat und wie die Diskussion ging und was seine Ansicht dazu ist. Und das ist eben sehr krass, das werden wir jetzt sehen. Im Wesentlichen ist er offenbar mit Mike Flynn und Sidney Powell bekannt, persönlich bekannt. Und dann haben die drei sich entschlossen, dass sie spontan das Weiße Haus heimsuchen, hatten keine Einladung, haben ans Tür geklopft. Ein Mann, der ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater ist, hat normalerweise ein Sicherheitsclearing. Die Leute kannten ihn dort. Man hat ihn deshalb reingelassen und haben sich in der Weißen Hausverwaltung durchgequatscht, sozusagen bis zum Oval Office, bis zum Büro, persönlichen Büro des Präsidenten Donald Trump. Und da haben sie dann 4,5 Stunden verbracht. Und das ging so heftig her mit Gebrüll und Getobe, dass die New York Times darüber berichtet hat, allerdings nicht über Patrick Byrne. Der kommt interessanterweise gar nicht vor. Aber eben so ein Vorkommen Mike Flynn und Sidney Powell, die ehemalige Bundesanwältin, ein längerer Beitrag. Und das ist ganz interessant, weil es eben auch zu nichts geführt hat. Und das können wir jetzt alles untersuchen.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Liebe Hörerfreunde, mit Hilfe der Aussagen der Ahlul Bayt möchten wir dieses Mal die Notwendigkeit der Führung in der islamischen Gesellschaft erklären. Wir sagten, dass das Schöpfungsziel des Menschen dank der Offenbarungen und der Aussendung von Propheten möglich wird. Die göttliche Weisheit schließt mit ein, dass Gott Propheten ausschickt, die den Menschen den Weg zum diesseitigen und jenseitigen Glück und Wohl zeigen. Der Mensch bedarf zu jeder Zeit eines Modells für die Erreichung seiner Vervollkommnung. Dieses Bedürfnis gehört zu seiner natürlichen Veranlagung, Fitra. Der Prophet und die makellosen Imame aus seinem Hause, die Ahlul Bayt, haben versucht, verständlich zu machen, dass der Mensch niemals ohne die göttliche Rechtleitung auskommt. Sie waren selber die besten Vorbilder, denn ihre Denk- und Lebensweise stimmten mit der gottgegebenen Natur des Menschen überein. Je tiefer der Mensch diese großen Vorbilder kennt, desto besser kann er den Inhalt ihrer Botschaften und den Sinn ihres Verhaltens erkennen und diese Erkenntnis nutzen, um die Werte der Religion und der ihm von Gott verliehenen inneren Natur zu verwirklichen und Wohl und Glück zu erreichen. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass der Prophet des Islams der letzte aller Propheten ist und nach ihm kein weiterer Prophet mehr gekommen ist oder kommen wird. Wenn nun aber die Menschheit immer solche geistigen Führer und praktischen Vorbilder braucht, dann muss doch nach dem letzten Propheten weiter dieses Bedürfnis erwidert und müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Mit anderen Worten, der Islam kann dann erst als vollendete Religion alle Bedürfnisse der Menschen bis ans Ende der Welt beantworten, wenn er zu allen Zeiten fähig ist, für das allgemeine Wohl zu sorgen. Diese Religion muss das, was im Interesse der islamischen Gemeinde ist, nach dem Verscheiden des Propheten gewährleisten und verhindern, dass das Wohl der Gemeinde in Gefahr gerät. Dafür gibt es keine bessere Lösung als die Bestimmung von würdigen Nachfolgern des Propheten. Nachfolger, die Gott gegebenes Wissen besitzen und die Wahrheit der Religion darlegen können. Sie müssen die Rolle übernehmen, welche der Prophet für die charakterliche Veredelung der Menschen innehatte. Es müssen Führer und Wegweiser sein, die selber als Vorbild an der Spitze allen, die sich vervollkommnen möchten, auf die höchsten Stufen verhelfen. Der islamische Rechtsgelehrte Ayatollah Jafar Sobhani sagt, im Islam folgt dem Amt des Propheten und seiner Aussendung ein weiteres Amt namens Imamat. Natürlich ist das Amt des Imamats anders als das Amt des Propheten. Der Prophet ist jemand, der die Offenbarung empfängt und die Religion und Glaubenslehre begründet. Unterdessen empfängt der Imam keine Offenbarung und ist kein Religionsstifter, aber er übernimmt, abgesehen davon, alle Pflichten des Propheten. Man kann es auch so ausdrücken. Das Imamat ist die Weiterführung der Aufgaben des Prophetentums. Der letzte Prophet Gottes hat wie die anderen Propheten und Gesandten Gottes die Grundsätze und generellen Regeln des Glaubens und der zu praktizierenden Gebote vorgelegt, aber deren Darlegung und Erklärung hat er demjenigen überlassen, der sein Nachfolger ist. Auf diese Weise wird das Imamat nach dem Verscheiden des Propheten die Religion und das Religionsgesetz beschützen. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, hat zu Lebzeiten die Bedeutung des Imamats und der Führung der islamischen Gemeinde erklärt und er hat sogar dem Imam und Nachfolger nach ihm festgelegt. Er hat am 17. des Monats Sulhijjah den Fürsten der Gläubigen, Imam Ali, Friede sei mit ihm, als seinem Nachfolger vorgestellt und hervorgehoben, dass die Gläubigen ihn befolgen sollen. Imam Barel, Friede sei mit ihm, hat hierüber gesagt, Gott der Höchsterhabene wusste, dass die Gemeinde des Propheten nach ihm sehr bald gespalten sein wird und Uneinigkeit unter ihnen auftritt. Deshalb hat er ihnen die Spaltung untersagt, so wie er den Völkern vor ihnen die Spaltung untersagt hat, und er hat befohlen, dass sie sich unter der Velayat, der Schutzherrschaft und der Führung der Ahle Muhammad, der Nachkommen des Propheten, versammeln und sich nicht voneinander trennen. Er hat gesagt, die Familie des Propheten sind Haltetau Gottes und Gott hat im Heiligen Koran befohlen, dass ihr bei diesem Seil Halt suchet, Quelle Nur al-Saralain. Das Imamat ist die Schirmherrschaft in Vertretung des Propheten in Angelegenheiten der Religion und des weltlichen Lebens. Klarer ausgedrückt, es ist die Statthalterschaft, die der Prophet einer Person überantwortet hat, damit die Gebote der Religion durchgeführt werden und die Religion beschützt wird, und zwar auf eine Weise, dass es allen zur Pflicht gemacht wird, diesen Statthalter zu befolgen. Der Imam wird gemäß Überlieferung vom Propheten als Vorsteher und Verantwortlicher für die Umma, die Gemeinde der Gläubigen, bezeichnet. Die Verantwortung, die er gegenüber dem Volk der Gläubigen trägt, ist weitreichend und nicht nur die spirituelle Wegweisung gehört dazu, sondern auch die politische Verwaltung. Imam Reza Frilisar mit ihm hat über die Wirkung des Imamats gesagt. Wahrlich, das Imamat ist die Führung der Religion und das Mittel für die Ordnung der Muslime und für die Verbesserung der Religion und das Ansehen und die Stärke der Gläubigen. Usul Kafi. Der Imam ist der Vorsteher und seine Befolger können seine geistige Stärke nutzen und sich an ihm ein Beispiel für ihr Verhalten und ihre Richtlinie im Leben nehmen. Würde die prophetische Botschaft nicht in Form des Imamats weitergeführt werden, würde die Religion inhaltlich von außen verändert und nicht die notwendige Wirkung haben. Es war der Prophet, der als erster über diese Wahrheit aufgeklärt hat. In der Sura 21 Anbiya heißt es im Vers 107 eindeutig über den Propheten des Islams: Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Die Korankommentare sagen zu diesem Vers, dass der Prophet deshalb eine Barmherzigkeit für die ganze Welt ist, weil er den Menschen die Möglichkeit vorstellte, an das diesseitige und jenseitige Glück zu gelangen, indem er die rettende Religion überbrachte, den rechten Weg wies und die Hindernisse für die Vervollkommnung der Menschen beiseite schob. Auch die Imame aus dem Hause des letzten Propheten sind eine Barmherzigkeit Gottes. Denn sie führen den Weg der Propheten weiter und weisen den Menschen die Richtung zu einem hohen Ziel. Die Imame behüten die Lehre Gottes und wiederbeleben sie. Es heißt in den Überlieferungen, dass der rechtmäßige Imam Quelle alles Guten und der Tugenden ist. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, hat gesagt, dass in Zeiten, wo die Gewaltsamen herrschen, Recht und Wahrheit mit Füßen getreten werden und in Vergessenheit geraten, während Unrecht und Lüge aufleben und Unterdrückung und Übel zutage treten. Unterdessen vernichtet der rechtmäßige Imam das Falsche. In einem Ausspruch dieses Imam heißt es: Niemals wird ein wissender Hujjat-Imam auf der Erde fehlen, auf dass er, was von der Wahrheit und dem Recht verletzt und vernichtet wurde, wieder ins Leben zurückruft. Basairu Darajat. Der Imam hat als Nachfolger des Propheten und als jemand, der seinen Weg und seine Ideale weiterverfolgt, bestimmte Aufgaben. Eine dieser Aufgaben ist gemäß dem Heiligen Koran die geistige Führung. Der Prophet ist die Instanz, nach der sich die Menschen in Fragen der Religion und des Wissens richten sollen, denn er hat die göttliche Lehre überbracht. Im Vers 7 der Sure 59 Hijr spricht Gott daher: Und was euch der Gesandte gibt, das nehmt an, und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch, und fürchtet den Ungehorsam gegenüber Allah. Dieser Vers macht den Ausgangspunkt für die Gesetzgebung in der islamischen Ordnung deutlich und lässt zugleich wissen, dass der Prophet die geistige, politische und soziale Autorität ist. Außerdem wird klargestellt, dass alles ungültig wird, was der Lehre des Propheten widerspricht oder sie unterminiert. Nach dem Propheten geht diese Befugnis auf den rechtmäßigen Imam über. Da die religionskonforme Führung eine Widerspiegelung von Recht und Wahrheit ist, verhilft sie der Gesellschaft zur Läuterung. Thank you. Für jede Gesellschaft spielt ihre Führung eine wichtige Rolle. Die Führung verhilft der Gesellschaft zur Weiterentwicklung oder bringt sie in Gefahr. Sie formt die Mitglieder der Gesellschaft entsprechend ihrer Ziele und verbreitet entweder Wohl in ihr oder Übel. Über die Führung in Form des Imamats hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, laut Rural al-Hikam gesagt: Das Imamat ist das System für die islamische Umma, Gemeinde. Seine Aussage ist zu entnehmen, dass die islamische Gemeinde mit dem Imamat als Achse zu einer Ordnung gelangt. Dank der Klugheit des Imams erreicht die Gesellschaft in spirituellen Dingen und Angelegenheiten des Lebens das, was wünschenswert und würdig ist.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Hinterlassenschaft Shahid Rostam Soleimanis.
Es war am Morgen des 3. Januars 2020. General Qasem Soleimani, Befehlshaber der Quds-Einheiten des Pasdaran-Heeres der Islamischen Republik Iran, war auf Einladung der irakischen Regierung im Flughafen von Bagdad eingetroffen. Abu Mahdi al-Muhandis, hoher Befehlshaber der Widerstandskräfte Iraks und Mitkämpfer Soleimanis bei der Rettung der irakischen Bevölkerung vor dem Vandalismus der IS-Terrorbande, war sein Gastgeber. Beide opferbereiten, bedeutenden Anführer hatten ein Fahrzeug bestiegen, als ein Raketenangriff erfolgte. Den Befehl zu diesem tödlichen Angriff hatte Donald Trump persönlich erteilt. Es ist nun schon ein Jahr her, dass Qasem Soleimani auf diese Weise verschied. Doch die Art und die tapferen Taten von General Haj Qasem Soleimani sind deshalb nicht in Vergessenheit geraten. Sein Gesicht wird allen in Erinnerung bleiben und die Kinder der Märtyrer werden nie vergessen, wie er ihnen liebevoll über das Haar gestrichen hat. Er war wie ein mitfühlender Vater zu ihnen, ein großartiger Mensch, der eine der Eigenschaften der Gläubigen, wie sie im Vers 29 der Sura 48 steht, verkörperte. Sie sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Während die Feinde sich fürchteten, wenn sein Name fiel, wirkte sein Name tröstend auf das Herz der Kinder, deren Väter Märtyrer geworden waren. Der plötzliche Märtyrertod von Qasem Soleimani brachte an den Tag, wie großartig sein Charakter war. Wenn ihn auch viele bereits vorher ins Herz geschlossen hatten, so kannten ihn auch viele andere noch nicht richtig. Sein Märtyrertod änderte viel. Der Entschluss zum Attentat auf Shahid Soleimani war ein strategischer Fehler der Amerikaner, denn mit diesem Terroranschlag haben sie General Soleimani in eine legendäre Gestalt verwandelt, die alle Freunde des Irans und die Feinde der arroganten Mächte inspiriert. Durch seinen mittleren Tod wurde den Widerstandskräften in der ganzen Region ein neuer Geist eingeflößt und das Nationalgefühl der Iraner wurde gestärkt. Dies ist ja eine Wirkung des Märtyrertodes, welche die hochmütigen Mächte nicht in der Lage sind zu begreifen. Keine materielle Ideologie kann ihre Anhänger zur Opferbereitschaft aufrufen, ohne dass diese eine Gegenleistung erwarten. Die Bereitschaft von Muslimen im Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung der arroganten Mächte ihr Leben herzugeben, wird sogar von solchen Ideologien als Terrorismus verteufelt, um auf diese Weise die öffentliche Meinung zu täuschen und die Ermordung dieser Kämpfer zu rechtfertigen. Der Verzicht auf das eigene Leben wird nur im Rahmen einer Denkschule verständlich, die über das Diesseits hinaus den Glauben an das ewige Leben im Jenseits mit einschließt. Nur jemand kann zu einem solchen großen Selbstverzicht bereit sein, der daran glaubt, dass er nach dem Tod glückselig werden wird und der sich selber hergibt, um diese Stufe der Nähe zu Gott zu erreichen. Daher begrüßen nur diejenigen, die vom Reich der Verborgenheit und dem Jenseits überzeugt sind, das Schahadat, den Märtyrertod. Dieser Opfertod ist höchster Selbstverzicht. In der islamischen Terminologie ist ein Schahid, ein Märtyrer, jemand, der den Weg Gottes und der Wahrheit und Tugend gegangen ist. Jemand, der wie eine Kerze herabbrennt, um den anderen Licht und Sicherheit zu spenden. Schahadat ist etwas Heiliges, weil der Schahid willentlich seine Existenz für ein heiliges Ziel hergibt und weil die Märtyrer der Gemeinschaft spirituelles Leben und Aufschwung spenden. Aufschwung im Sinn davon, dass die Gesellschaft zielbewusst die Verwirklichung ihrer hohen Ideale anstrebt und hoffnungsvoll der Zukunft und dem Sieg von Recht und Wahrheit entgegenblickt. Daher wünscht sich ein wahrhaftiger Kämpfer für Gottes Sache die Rückkehr zu seinem Herrn in Form des Schahadat. In seinem letzten Brief an seine Tochter schrieb Shahid Qasem Soleimani über sein großes Verlangen nach dem Märtyrertod. »Ach, mein blutiger Tod, mein Lieber, mein Schöner, wo bist du? Ich sehne mich nach der Begegnung mit dir. Wenn der Kuss deiner Explosion mein ganzes Sein in dir auflöst, verrauchen lässt und niederbrennt, wie sehr liebe ich diesen Augenblick, wie schön ist diese Szene, wie sehr liebe ich diesen Moment.« O Gott, 30 Jahre lang habe ich mich für diesen Augenblick angestrengt. General Soleimani hat mit seinem Mut und seiner Klugheit seinen Feinden Bewunderung abgezwungen, sowohl während der heiligen Verteidigung als auch während der Krisen in der hiesigen Region. Während des 8-jährigen Verteidigungskrieges hat er ausgezeichnete Pläne zur Gegenoffensive entworfen und deren Umsetzung angeführt. Er war ein Befehlshaber, der keine Müdigkeit kannte. Bei den Militäroperationen während der heiligen Verteidigung führte er das stärkste und erfolgreichste Heer an. General Soleimani war Befehlshaber des Heeres 41 Sanallah von Kerman. Sein Befehlsposten lag direkt an der vorderen Frontlinie. Das Leben seiner Kräfte war ihm sehr wichtig. Bevor er für eine Militäroperation plante und seine Kämpfer ausschickte, untersuchte er erst sorgfältig alle vorliegenden Informationen über die Front und die feindlichen Stellungen. General Soleimani zeichnete sich auch durch ein ausgewogenes und gemäßigtes Verhalten ab, insbesondere in der Politik. Kein politischer Flügel kann von sich behaupten, dass er exklusiv ihm angehört hat. In politischen Angelegenheiten äußerte er sich immer sehr verantwortungsbewusst. Niemand konnte etwas gegen ihn sagen. Ihm war weder am eigenen Wohlsein noch an Macht gelegen. Vielmehr war er ein Mann der Taten und im wahrsten Sinne des Wortes ein Freund des Volkes. Als der Krieg zu Ende war, hatte er im Osten des Landes die Sicherheit der Bevölkerung gegenüber den Umtrieben von Verbrecherbanden mit der Waffe verteidigt und klug, auf rationale Weise, ihrem Übel ein Ende bereitet. Bei der Lösung von Problemen in der Gesellschaft war ihm seine Popularität unter der Bevölkerung behilflich. Die junge Generation behandelte er freundlich und väterlich. Ikhlas ist eine der wichtigsten Tugenden. Ikhlas bedeutet, wahrhaftige Ergebenheit gegenüber Gott, nur Gott zuliebe zu handeln. Ein Mensch, der den Weg zu Gott geht und seine Nähe sucht, braucht diese Tugend. Wie wichtig diese Aufrichtigkeit ist, wird deutlich, wenn wir uns bewusst werden, dass Gott der Allmächtige Taten eine große Wirkung verleiht, die der Gläubigen in Wahrhaftigkeit und ausschließlich für ihn vollbringt. Allah wird jedes Werk, welches der Mensch in aufrichtiger Liebe zu ihm begeht, mit Segen belohnen. Unterdessen ist jedes Werk, das der Mensch aufgrund eines materiellen Kalküles tut, instabil, auch wenn es dem Augenschein nach zu einem Ergebnis wird. Das Geheimnis der Beliebtheit von General Haj Qasem Soleimani ist gerade diese Aufrichtigkeit. Oftmals hat Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei diese Eigenschaft des Generals hervorgehoben, zum Beispiel bei der Begegnung mit dessen Familie. Er sagte zu den Kindern des Märtyrers mit Hinweis auf die große Teilnahme an den Trauerzeremonien: Seht, was die Bevölkerung für Haj Qasem tut. Das ist ein Trost für euch. Wisset, dass die Bevölkerung eurem Vater geschätzt hat, und dies geht auf Ikhlas, auf die Aufrichtigkeit zurück. Ohne die Aufrichtigkeit würden die Herzen nicht so angezogen. Die Herzen sind in Gottes Hand. Dass die Herzen auf diese Weise angezogen werden, zeigt, dass eine große Aufrichtigkeit in diesem Mann vorhanden war. Ayatollah Khamenei hat während des Gebetsrituals, das er in Gemeinschaft mit den Hinterbliebenen über dem Leichnam von General Soleimani sprach, Worte gewählt, die auf die aufrichtige Gottesliebe und Motivation Soleimanis und seiner Mitkämpfer hinweisen, nämlich: O Gott, du hast ihre Seele zu dir genommen, während sie sich auf der Suche nach deiner Zufriedenheit in ihrem Blut wälzten und einander gegenüber den Märtyrertod fanden. Sie waren Menschen, die sich auf dem Weg zum Märtyrertod für dein heiliges Wesen aufrichtig von allem anderen befreit haben. Soleimani hat eine Schule begründet, die auf der Charaktererziehung und Menschenliebe, der Tapferkeit und Stärke, der unermüdlichen Anstrengung auf dem Wege Gottes, Freundschaft, Genügsamkeit und Bescheidenheit beruht. Er verkörpert einen tatkräftigen, gerechten und gemäßigten Menschen, der sein Leben für hohe Ziele einsetzt. Er hat in seinem Leben allen diesen Begriffen einen Sinn gegeben, indem er sie in die Tat umsetzte. Diese guten Eigenschaften, die nur anspruchslose Menschen wie General Soleimani aufweisen, haben ihm unter der Bevölkerung Irans und unter den Menschen in anderen Ländern beliebt werden und so viele Menschen an den Trauerzeremonien für ihn teilnehmen lassen. Diese Qualitäten haben ihm zu dem Titel Sardar-e Dil-ha, General der Herzen, verholfen. Die Welle, die dieser stolze General des Islams, Qasem Soleimani, innerhalb der islamischen Weltgemeinde auslöste, zeigt, dass jeder Blutstropfen eines Märtyrers sich in hunderte und tausende Blutstropfen verwandelt, die der Gemeinschaft neues Leben schenken und sie aktivieren.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.